die Menschen der Zukunft mit einer KI brauchen halt Führungskräfte, die sie mögen. Es wird andere Führungskräfte geben, die die KIs managen. Und ich glaube, da braucht es einen fundamentalen Shift. Ich glaube, jeder Mitarbeitende muss sich zunehmend als Manager definieren, um sich als Kompetenz zu führen.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Niels van Quake-Beke. Niels ist Professor für Leadership und Organisationspsychologie und einer der führenden Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum, wenn es um moderne Führung geht. Mit seinem interdisziplinären Blick erforscht er seit Jahren, wie Führung sich verändert und was sie heute dafür leisten muss. Von Niels wollte ich wissen, welche Chancen, aber auch Risiken künstliche Intelligenz für unsere Arbeitswelt mit sich bringt. Wir sprechen darüber, wie Teams zukünftig mit KI-Agenten zusammenarbeiten werden und welche Kompetenzen es dafür mehr denn je braucht. Führung wird es auch in Zukunft brauchen, aber auf eine neue Art und Weise. So viel steht, glaube ich, fest. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Niels van Quake-Beke. Hallo Niels, herzlich willkommen beim Leading Well Podcast. Richtig cool, dass du dabei bist.
Moin moin, freut mich.
Ja, wir sprechen heute über ein Thema, was, glaube ich, die ganze Welt gerade bewegt. Künstliche Intelligenz, was das so bedeutet für die Arbeitswelt, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, natürlich für Unternehmen, für Führungskräfte. Und aus dem Vorgespräch habe ich einen ganz spannenden Gedanken mitgenommen. Da hast du berichtet, dass du dich eigentlich als Tech-Optimist bezeichnest. Nun ist KI, finde ich, aber ein sehr ambivalentes Thema. Da gibt es bestimmt Dinge, wo man optimistisch sein kann und vielleicht auch ein bisschen pessimistischer. Wie blickst du gerade auf die Entwicklung von KI aktuell, aber auch so, was absehbar ist? Wo bist du optimistisch? Wo wirst du vielleicht auch, falls überhaupt, vielleicht auch gerade so ein bisschen pessimistisch?
Ich spüre beide Seelen in meiner Brust. Und ich würde sagen, ich habe als Tech-Optimist gestartet, habe Ende der 90er programmiert und im Millennium habe ich dann für AOL das Streaming aufgebaut und so. Also war immer irgendwie vorne mit dabei und war immer voll begeistert für Technik. Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen in meiner Kindheit begründet, wo ich jede Folge von Star Trek geguckt habe. In diese ganze KI, künstliche Intelligenz, Domäne bin ich dann so vor sechs Jahren reingestolpert mit Unternehmen, aber auch der Royal Air Force und so weiter. Und ich fand das einfach total spannend, weil ich ja als Psychologe weiß, Mensch, da gibt es ganz viele Sachen, wo wir als Menschen eigentlich gar nicht so gut sind. Oder zumindest gut unterstützt werden könnten und mehr aus uns rausholen könnten. Und auch weiß, dass wir Menschen das manchmal für uns gegenseitig nicht so schaffen, wie wir das eigentlich wollen. Wir sehen ja schon, dass auf einmal Innovationen möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Ich glaube auch nicht, dass wir uns selbst begrenzen werden, wie wir das eigentlich tun sollten. Das heißt, wir brauchen, was man gemeinhin Leapfrogging nennt. Also wir brauchen im Prinzip Sprünge. Wir brauchen keine lineare Entwicklung, sondern Sprünge. Und aus diesen Sprüngen ergeben sich dann Möglichkeiten der Abkürzung. Ein unglaublicher Horizont an dem, was plötzlich an Möglichkeiten da ist.
Man merkt den Enthusiasmus auf jeden Fall.
Das will ich auch nicht vergessen wissen bei all dem, was ich gleich sagen werde. Als ich Studi war, ne, und man hängt in der WG am Küchentisch rum, da hat man immer gesagt so, ja, eigentlich müsste man mal das und das machen. Und es ging häufig um Programmiersachen und dann kam man relativ schnell zum Schluss, dass man selbst diese Programmierleistung nicht bringen konnte oder dass einem andere Fachkompetenz fehlte. Und eigentlich kannte man niemanden, zumindest niemanden, den man mochte und mit dem man gemeinsam so ein Unternehmen aufmachen wollte. Und die meisten Unternehmen sahen dann natürlich nicht das Licht der Welt. Und ganz häufig bist du auch in so Roadstopper oder Showstopper gerannt, weil dir plötzlich fachliche Expertise im Bereich Steuerrecht gefehlt hat oder was auch immer oder das einfach zu teuer war. Heute brauchst du das nicht mehr in dem Maße. Wäre immer noch gut, das zum Absichern zu haben, aber du kannst recht viel durch die Triangulation mit unterschiedlichen LLMs zum Beispiel mittlerweile machen. Das heißt, diese ganzen Gespräche, eigentlich müsste man mal, müssten gar nicht bei dem eigentlich stehen bleiben, sondern eigentlich kann man jetzt loslegen und sagen, okay, ich mach mal. Und dann möchte ich das einmal kontrastieren mit dem, was ich gerade wahrnehme. Der Fokus von Unternehmen auf Effizienz und Produktivität und ohne, dass die so direkt wissen die meisten Unternehmen bisher, wie sie das denn über KI überhaupt heben sollen. Und ich glaube, die nutzen auch die, also viele investieren ja jetzt gerade massiv, vielleicht aus einer Sorge heraus, dass es geopolitisch vielleicht in Zukunft schwieriger sein wird, gewisse Rechenzentren aufzubauen. Und das sind natürlich enorme Kosten. Die müssen mit einer gewissen Rhetorik und einem Narrativ untermauert werden. Sprich, wir werden effizienter durch KI, alles wird besser. Liebe Shareholder, seid beruhigt. Und das geht dann einher mit Entlassungswellen. Oder wie auch immer man das dann verschönert oder schöner ausdrücken möchte. Und ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Das, im Übrigen finden das auch einige Unternehmen relativ hart raus. IBM hat sowas gemacht, dass die ganz krass im HR-Bereich Leute entlassen haben und gesagt haben, das macht jetzt alles die KI. Und updibup mussten die wieder zurückrudern, nachdem sie gemerkt haben, oh nee, uns fehlt doch ein bisschen personaler Kompetenz hier und mussten die Leute wieder einstellen. Ähnliches bei Klarna. Klarna ist so ein Bezahldienstleister, die haben auch gesagt, wir können jetzt alles mit KI machen. Und so stellt sich raus, ja, du kannst viel mit KI machen, aber die mussten doch wieder viele Leute einstellen. So, also ich habe das Gefühl, dieser Hype, und ich habe ja durch so ein paar Hypes aber auch schon durchgelebt, ne? Also ich habe die Dotcom oder den New Media Hype, so hieß das ja in Deutschland, das habe ich alles mitgemacht. Ich habe Crypto oder Blockchain mitgemacht und jedes Mal ist so ein riesen Hype und die Leute springen im Prinzip viel weiter, als sie gerade müssen. Stattdessen gehen hier eigentlich nicht diese kleinen Schritte mit den Mitarbeitenden, um mal wirklich zu gucken, was kann ich eigentlich machen. So, und dann will ich aber nicht nur den Finger nach oben zeigen zu irgendwelchen Vorständen, Geschäftsführern und so weiter. Das wäre ja auch zu einfach. Auf der anderen Seite bin ich auch etwas irritiert mit vielen Menschen, die auch fleißig auf Social Media posten und sagen, hier, AI wird unsere Jobs wegnehmen und so weiter. Und diese Menschen sind dann aber im Homeoffice und erzählen mir immer wieder tolle neue Möglichkeiten, die sie gefunden haben, um ihr eigenes Leben effizienter zu machen, ohne es dem Arbeitgeber zu sagen. Und da geht es nicht mehr nur darum, solche Apps zu haben, damit du auf Microsoft Teams als aktiv geschaltet wirst oder so einen kleinen Roboter, damit die Maus sich immer bewegt. Das war so vor 1-2 Jahren. Nee, mittlerweile halt wirklich, die Menschen fangen an, Teile ihrer Workflows zu automatisieren. Und da würde ich auch erstmal sagen, macht doch total Sinn. Also viele dieser Workflows, wenn die automatisierbar sind, macht es ja total Sinn, dass wir das alle machen. Was die Menschen dann aber damit machen, ist, dass sie die gewonnene Zeit natürlich für sich selbst nutzen. Ja. Aber im Sinne der Freizeit. Ich gehe dann halt nochmal Gassi mit dem Hund, ich gehe nochmal einkaufen und so. Und im Prinzip freue ich mich, dass ich eigentlich für 8 Stunden bezahlt werde, aber de facto vielleicht nur noch 1,5 arbeiten muss, weil ich ein intelligentes System aufgebaut habe. Und da würde ich erstmal sagen, Respekt, wenn du das schaffst, dann hast du ja gewisse Qualitäten auch in der Automatisierung und im Umgang mit KI. Ich würde aber sagen, das ist auch da jetzt bei den Individuen auch zu kurz gesprungen. Weil wenn du das machen kannst, dann braucht es doch nicht lange, bis dein Arbeitgeber auch auf den Trichter kommt, dass dein Job automatisiert werden kann. Und dann bist du nachher derjenige, der sich beschwert, ja, aber warum werde ich denn jetzt automatisiert? Du hast doch damit angefangen, du hast doch den Mehrwert gesehen. Also ich finde es gar nicht schlecht, dass du dem Monkey-Business, ne, also die komischen Aufgaben, wofür es eigentlich kein Menschen braucht, dass du die alle automatisierst. Aber dann bilde dich doch weiter. Versuch für dich selbst ein bisschen die Grenzen zu pushen, dass du auch merkst, die KI arbeitet mit dir zusammen und du entwickelst dich weiter, anstatt dass sie dir die Arbeit abnimmt und am Ende du dich selbst überflüssig machst. Und das zusammen macht mir Sorgen. Also, dass wir den Qualitätsanspruch so ein bisschen verlieren. Manche hatten den noch nicht, aber manche verlieren den auch. Und wir also die KI nicht nutzen, um qualitativ höher zu kommen. Und dass wir uns gleichzeitig bequem darauf ausruhen und die gewonnene Zeit nicht dafür nutzen, individuell für uns Domänen zu identifizieren, wo wir vielleicht jetzt erst recht wachsen sollen.
Du hast das Feld schon, finde ich, sehr anschaulich aufgerollt einmal. Und ich finde vor allen Dingen, wenn man mal so ein bisschen schaut, du hast ja am Anfang auch erstmal über die ganzen Potenziale gesprochen. Ich frage mich manchmal, wie vielen Menschen ist das überhaupt bewusst, was da in der Breite gerade so auch entsteht und welche wirklich innovativen Potenziale da sind, weil so ein bisschen, wie du es auch beschrieben hast, ich unterscheide aktuell auch so ein bisschen zwischen, wo löst KI wirklich relevante Menschheitsprobleme, wo schaffen wir tatsächlich einen innovativen Sprung zu machen und wo ist es vielleicht auch eher ein Tool, um ein bisschen effizienter oder schneller zu arbeiten, ne? Und ich habe so das Gefühl, viele Unternehmen sind wahrscheinlich ja gerade für sich nochmal mehr mit dem Zweiteren beschäftigt. Also irgendwo jedes Unternehmen kann gucken, so wo kann ich die Dinge effizienter machen, schneller machen, und auch jede einzelne Person, so wie du es beschrieben hast, ne, kann für sich überlegen, im Sinne von bring your own KI. Ne? Ich habe ja auch hier jetzt irgendwie ChatGPT, auch wenn ich es noch nicht ganz nutzen darf, aber ich habe es ja irgendwie auf meinem Handy. Welche Aufgabe kann ich damit mal schnell nutzen? Und da finde ich, ist so ein bisschen für mich eine Diskrepanz dahinter, wenn ich mir vielleicht so Vorstandsrunden vorstelle, die so mit über diese großen Möglichkeiten sprechen und tatsächlich dann vielleicht große Entscheidungen treffen, wie wir brauchen jetzt keinen mehr in HR, ne? Aber dann wirklich dieser bequemen Situation in vielleicht den Abteilungen selber, ne? Wo man merkt so, okay, die Prozesse sind nicht da, die Leute haben eigentlich vielleicht auch gar nicht so richtig Lust, ne, das jetzt irgendwie alles abzugeben. Also irgendwo sehe ich da auch wie auch so ein kleines Spannungsfeld dazwischen, und du hast beschrieben, wir brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr so diese kleinen Schritte, auch mal uns da ranzurobben an diese Potenziale überhaupt. Ich frage mich aber, wie würde das dann vielleicht so auf gesunde, gute Art und Weise aussehen, ne? Sowohl aus Unternehmenssicht, dass ein Unternehmen auch einen Schritt geht, der machbar ist, wo man nicht im großen Stil zurückrudert, aber ich finde auch aus Sicht der Mitarbeitenden, wo ich auch das Gefühl habe, ich probiere jetzt nicht für mich selber hier so ein bisschen irgendwie rumzufuschen, sondern ich finde irgendwo auch eine Möglichkeit mit KI zu nutzen, die mich entlastet, aber die vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten schafft. Wenn du so an kleine Schritte denkst, die wir jetzt gehen können und sollten, was könnten das dann für Schritte sein, die auch Sinn machen?
Einmal noch die Anmerkung, das Problem ist auch aus der Forschung bekannt, das nennt sich das Innovator's Dilemma, das ist von Clayton Christensen. Da hat zum Beispiel das beschrieben, warum hat Kodak eigentlich nicht rechtzeitig umgesattelt auf Digitalkameras, weil die natürlich Angst hatten, und die waren im Übrigen, Kodak war ganz vorn mit dabei bei Digitalkameras, aber die hatten dann natürlich Angst, ihr ganzes Filmmodell zu zerstören, was es de facto auch gemacht hat. Aber statt Kodak haben es dann andere gemacht. Da muss man sich also auch nicht wundern, wenn dann die Mitarbeitenden frustriert sind. Das ist wirklich ein ganz banales, einfaches Problem, was es zu lösen gilt. Dann würde ich das Ganze vergemeinschaftlichen, im Sinne von, dass wir gemeinsam an Sachen arbeiten. Weil sonst führt es nämlich zu genau dem, was ich vorher beschrieben habe, dass jeder für sich seine Workflows so ein bisschen hackt und besser macht. Aber es kommt ja nichts Kohäsives Ganzes raus. Und im Prinzip verstecke ich das vielleicht auch so ein bisschen. Ich werde auch nicht gefeiert dafür. Wir lernen nichts voneinander. Also eigentlich musst du so Nachmittage haben. Einmal in der Woche irgendwie Nachmittag, wo jeder irgendwie seine neuesten Sachen erzählt, was er gemacht hat und so weiter. Die Vergemeinschaftlichung, glaube ich, hilft auch, damit du diese so ganzen Watercooler-Diskussionen hinbekommst. Also so diese informellen Diskussionen, die dann am Mittagstisch stattfinden oder in der Teeküche, wo Leute sich halt ein bisschen darüber austauschen, hey, was kann ich denn wie nutzen? Heute wird das häufig ja eher hinter versteckter Hand gemacht, weil auch nicht so richtig klar ist, was darf ich überhaupt, was darf ich nicht, gebe ich gerade zu viel Preis. Und wir wollen das ja eigentlich, dass das gefeiert wird, wenn Leute sowas machen. Und dann braucht es Richtung. Und die Richtung kommt natürlich von der Führung. Was wollen wir jetzt eigentlich damit erreichen? Also wollen wir jetzt einfach nur ein bisschen damit blöd rumspielen? Nicht blöd, aber wollen wir damit rumspielen? Oder wollen wir uns wirklich mal Richtung geben? Und da erlebe ich die meisten Unternehmen als ziemlich orientierungslos. Die sagen, ja, wir wollen effizienter werden, macht mal. Aber eigentlich orientierungslos, was es dann eigentlich sein soll. Und da braucht es Leadership. Ne? Also jemand, der sagt, hier in diese Richtung wollen wir jetzt mal drehen. Und das hieße dann zum Beispiel, dass du sagst, okay, wir stellen jetzt einfach mal 2 Tage im Monat, 3 Tage im Monat zur Verfügung, um uns den folgenden Prozess anzugucken. Und anstatt da jetzt Standard Operating Procedures reinzuziehen, wie das ganz viele Unternehmen im Bereich des Total Quality Managements machen, sagst du jetzt einfach, nee, jetzt gucken wir uns mal die Prozesse an und sagen, wie können die denn wirklich effizienter gemacht werden? Und auf einmal kriegst du so eine Prozessübersicht, wo dir auf einmal klar wird, Mensch, bestimmte Sachen brauchen wir ja nicht mehr. Also wenn wir nicht mehr die Leute beschäftigt halten wollen, die auf den Stellen sitzen, dann können wir vielleicht die Prozesse verschlanken. Und jetzt schlagen wir den Bogen zu den großen Schritten. Das sind nämlich dann eigentlich die großen Schritte. Die großen Schritte sind, sich alles anzugucken und zu gucken, wie würdest du eigentlich jetzt deine Prozesse anders neu aufziehen, wenn dir im Prinzip diese ganze Automatisierung zur Verfügung steht. Ich packe gleich einen Disclaimer dran für all die Hörer, Die sagen, ja, Nils, aber das funktioniert alles nicht. Ja, ja, das funktioniert noch alles nicht. Ich sage auch nicht, dass ihr das jetzt sofort alles umsetzen sollt. Ich sage, begebt euch jetzt mal auf die Reise, damit ihr wisst, was da kommt, damit ihr rumspielen könnt, damit ihr schon mal verstehen könnt, wo das Ding auch voll in die Grütze geht und wo man lieber nachsteuern sollte, wo es ein Human in the Loop braucht, also irgendein Menschen, der nochmal drauf guckt. Aber macht euch mal an diese Prozessübersicht. Und dieses integrative Denken, das ist jetzt wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Weil wenn du diesen Silos hast, hast du nur Silo-Effizienzen. Die sind nicht besonders hoch, die man da heben kann. Aber die Systemeffizienzen, die sind unglaublich hoch. Und wenn du das jetzt maximal treibst, dann sagst du als Geschäftsführung zum Beispiel, hey Benjamin, du hast Bock auf die Sache, hol dir mal irgendwie 10 andere Leute. Nee, 10 ist schon zu viel. Hol dir mal 7 andere Leute. Und ihr versucht jetzt mal, den Kern unseres Unternehmens in Abschnitt A, B, C nachzubauen. Und zwar mit eurem kleinen Team. Versucht möglichst wenig andere Ressourcen zu bauen. Das heißt, du machst so, beim Militär nennt sich das Red Teaming, Blue Teaming. Also es gibt das Team, was die Hauptstrategie hat. Das ist die Firma, die versucht irgendwie zu überleben, um Profit zu generieren. Und du gründest jetzt praktisch das andere Team, die versucht, dieses Unternehmen zu besiegen. Mhm. Und im Prinzip das gleiche Unternehmen zwar praktisch zu revolutionieren von der Außenseite. Also du gründest sozusagen ein Startup, dessen einzige Aufgabe ist es, dein eigenes Unternehmen abzulösen. Ja. Und das trauen sich natürlich nicht die meisten Unternehmen, weil die sagen, ja scheiße, wenn das Erfolg hat, ja, dann ist auf einmal unser Kodak-Film-Business in der Grütze. Das wollen wir natürlich nicht. Aber die Logik ist ja, du, wenn du das nicht selbst machst, macht es irgendjemand anders. Also kümmere dich doch mal selbst drum und dann schaffst du vielleicht auch irgendwie so ein Austarieren zwischen den Sachen, die wirklich Kodak Filmbusiness sind versus Kodak Digital. Das haben die leider damals nicht gemacht.
Wir pausieren kurz das Gespräch für einen Hinweis in eigener Sache. Leading Well steht für Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Aber wir sprechen nicht nur im Podcast über Zukunftsthemen. Wir merken auch in unserer direkten Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass es dringend Fähigkeiten braucht, um in einer beschleunigten, einer digitalen Welt wirksam zu führen und zusammenzuarbeiten. Deswegen arbeiten wir sehr, sehr eng mit Unternehmen bei der Entwicklung von sogenannten Future Skills zusammen. Ob das Change Competences oder Resilienz, emotionale Intelligenz oder psychologische Sicherheit, aber auch die zukunftsfähige Zusammenarbeit von Mensch und Technologie. Wir begleiten unsere Kunden dabei, genau solche Zukunftskompetenzen zu stärken und das in ganz vielfältigen Formaten, vom Online-Impuls bis zum einjährigen Führungsprogramm. Schau einfach mal auf unserer Homepage vorbei, www.benjaminrolf.de, für mehr Infos oder buche dir einfach direkt ein Kennenlerngespräch für einen unverbindlichen Austausch. Alle Infos, alle Links findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Kennenlernen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserem Gespräch. Das, was ich ganz interessant finde, das Bild, was du beschreibst, wie kann es auch ein Unternehmen schaffen, diesen großen Schritt zu machen. Ne? Eigentlich ist es ja auch wieder so Leapfrogging, vielleicht durch KI in ein neues Geschäftsmodell oder in eine neue Prozess- oder IT-Landschaft. Welche Wege helfen das tatsächlich dann auch anzugehen? Ich habe aber überlegt, das gleiche oder ein ähnliches Muster würde ich auch beim Einzelnen erkennen. Weil wenn ich jetzt Teil dieser Umstellung bin und ich erlebe das gerade in der Zusammenarbeit in einer Bank, wo es zum Beispiel darum geht, wirklich ganz kleine Prozessschritte. Da liest jetzt eine KI zukünftig Dokumente aus und füllt dann irgendwelche Masken aus und dann wird ein Workflow angestoßen und da braucht es dann 2-3 Leute nicht mehr, ne, die das eigentlich alles noch händisch machen. Die 2-3 Leute sind vielleicht so Anfang, Mitte 50 und sehen sich jetzt aber auch nicht unbedingt in der Lage, vielleicht nochmal einen neuen Job zu lernen, aber sehen tatsächlich schon, wenn sie jetzt Teil dieser Transformation sind und natürlich irgendwo diese Prozesse mit implementieren, sehen sie eigentlich ihren eigenen Job davonrollen. Ne? Also das ist so ein bisschen die eigene Wahrnehmung. Also so ein bisschen übertragen von Kodak als großes Business hin zu der kleine Mensch, der sieht so, naja, mein eigener Kodak-Film rollt mir da eigentlich auch mit davon. Und da kommen ja Ängste ins Spiel, da kommt ja irgendwo ein Statusverlust ins Spiel, da kommt eine Hilflosigkeit ins Spiel. Und am Ende bedeutet es ja vielleicht auch für nicht nur jeden Einzelnen, sondern auch für Unternehmen, dass viele vielleicht auch gar nicht so richtig Bock haben oder motiviert sind, daran mitzuarbeiten. Also an diesem, ich mache jetzt mal im Zweifel das Unternehmen meiner Kolleginnen kaputt, ne? Oder meinen eigenen Job kaputt. Wie gehen denn Unternehmen mit diesem Dilemma um? Und wie schaffen wir es, finde ich auch, also ich finde einerseits, ich sehe darin so fast so ein emotionales Dilemma. Ich finde aber auch so, wie schaffen wir diesen Wandel, der trotzdem dem Einzelnen gegenüber so ein bisschen auch Sicherheit und vielleicht auch ein bisschen persönliche Würde gibt, ne? Also in einer Zeit, wo tatsächlich vielleicht auch einige Jobs wegfallen könnten, ne? Und vielleicht die Perspektive auch erstmal so ein bisschen wegfallen kann.
Ja, also symptomatisch, ich hatte einen Workshop-Teilnehmer auch in so einer Masterclass zu KI und der meinte dann irgendwann, ach, wenn ich das jetzt alles höre, ich mache einfach alles weiterhin mit Fax. Ich stehe da drauf, dass jeder mir nur seine Sachen mit Fax schickt. Der wollte das alles blockieren. Und er wusste leider nicht, dass Faxe natürlich auch schon gut digital gelesen werden können und so. Aber das ist natürlich wahr. Nehmen wir jetzt mal das Kodak-Beispiel. Wenn du ein Filmingenieur bist, ne, für den irgendwie diese Filmbänder irgendwie, du bist jetzt ein Chemical Engineer und du hast die immer weiter verbessert oder die Belichtungstechnik in so einer Kamera. Natürlich machst du deinen eigenen Job dann zu einem gewissen Grad obsolet, wenn du dem Digital-Business da mehr Platz gibst. Und du bist auch angefressen. Ne? Du brauchst irgendwie Mitarbeiter in deinem Bereich, weil XYZ muss gemacht werden, aber auf einmal werden die dir nicht mehr zur Verfügung gestellt, weil ein anderes hat halt mehr Wachstumspotenzial. Und das sehe ich links und rechts auch bei Unternehmungen. Das heißt, Mitarbeitenden kann man dafür auch überhaupt nicht verurteilen. Die wollen ja auch sich selbst einfach nur ein bisschen schützen. Psychologisch gesehen gibt es eine Theorie, es mag viel zu erklären, weil die relativ simpel ist und auch sehr gut empirisch unterstützt. Das ist die Selbstwirksamkeitstheorie, in Englisch Self-Determination Theory. Die geht davon aus, dass alle Menschen, egal wo sie jetzt groß geworden sind und sozialisiert worden sind, drei ganz basale psychologische Grundbedürfnisse haben. Und zwar nach Autonomie, nach Kompetenz und nach Verbundenheit. Und wenn diese Bedürfnisse befriedigt sind, dann fühlst du dich sicher, dann geht es dir gut und dann hast du Bock, dich einzusetzen für Sachen. Wenn die Bedürfnisse aber bedroht sind, dann fühlst du dich bedroht, fühlst dich unsicher und setzt alles daran, dieses Bedürfnis, was jetzt dort so bedroht ist, irgendwie zu wahren. Mir wird KI gegeben und ich verspüre nicht Autonomie. Autonomie ist hier auch, heißt so viel auch wie Kontrolle. Und Kontrolle hat zwei Sachen, nämlich, oder zwei Aspekte, zwei Vektoren. Das eine ist, dass ich Entscheidungen treffen kann. Und das andere ist, dass ich auch eine gewisse Transparenz habe, wie es dann um mich herum aussieht. Denn wenn ich keine Transparenz um mich herum habe, dann hilft mir das natürlich überhaupt nicht, eine Entscheidung zu treffen, weil ich nicht weiß, im kompletten Nebel, was bringt das denn, wenn ich jetzt links oder rechts gehe. Das ist also in dem Bereich. Dann gibt es den Bereich Kompetenz. Das ist schwierig, weil etwas, also wir hatten ja schon erwähnt, deine Kompetenz mag jetzt unter Umständen weniger gefragt sein. Das Problem ist auch, wenn du jetzt Sachen mit KI machst, dann empfinden viele von uns weniger Ownership, also so das Gefühl, dass das meins ist, was ich da produziert habe. Und damit auch einen geringeren Stolz. Wenn du so ein Dokument schreibst, früher hast du so ein Dokument runtergehackt, das waren dann irgendwie 10 Seiten. Das hat dich Blut, Schweiß und Tränen gekostet, aber es ist da und es ist deins und du hast es produziert. Heute generiert das Ding irgendwie in 30 Sekunden die KI, du gehst nochmal drüber und das ganze Ding steht in einer halben Stunde. Du fühlst nicht mehr diesen Stolz auf deine Arbeit im Produzieren. Und das wird noch bedrohlicher werden, weil auch das, worüber wir meritokratisch im Prinzip ja Status vergeben, nämlich die Leute, die die besten Antworten haben, sind diejenigen, die dann auch befördert werden oder auch mehr Weisungsbefugnis bekommen. Also die smarten Leute mit den guten Antworten. Das wird ja zunehmend austauschbar, weil wir KI-Modelle haben, die jetzt schon auf dem Graduate-Level, also mit einem Masterabschluss stehen und zuweilen sogar in so einem PhD-Bereich, also Doktorandenbereich vordringen in ihren kognitiven Kapazitäten, aber natürlich auch in dem Wissen, was ihnen zur Verfügung steht. Das heißt, viele Leute werden erleben, dass sie nicht mehr die schlauesten Köpfe im Raum sind. Also neben diesem, ich habe keinen Stolz mehr auf das, was ich mit der KI produziert, habe ich auf einmal das Gefühl, boah, ich kann auch gar nicht mehr mithalten bei diesen Antworten. Und ich glaube, da braucht es einen fundamentalen Shift in dem, was wir als kompetent ansehen in unserer meritokratischen Gesellschaft. Ich glaube, in vielen Bereichen ist das Modell meritokratisch, Status und andere Sachen zu verteilen, entsprechende Antworten, nicht mehr gangbar. Die Antworten werden von einer KI kommen, die werden zu 99% besser sein. Und wenn wir versuchen, damit zu konkurrieren, wird das nicht gehen. Ich glaube, es braucht einen Switch. Der Switch müsste sein, dass wir uns viel stärker darüber definieren, gute Fragen zu stellen. Die KI per se hat keine Neugier. Die KI per se hat kein Ziel. Das Ziel kann ich ihr geben, aber sie selbst hat das Ziel nicht. Und sie kommt auch nicht mit neuen Zielen. Sie kommt irgendwie mit Subzielen zu dem Ziel, was du hast, aber du musst ihr irgendwelche Ziele geben. Und natürlich sind so Ziele wie maximiere mal den Profit, der ist relativ langweilig, wenn wir jetzt mal Star Trek-mäßig über die mögliche Zukunft denken. Das heißt, auf einmal, glaube ich, könnten wir ein Paradigmen-Shift hinlegen, wo Neugier wieder was wert ist. Also die neugierigsten Menschen, die mit den spannenden, klugen Fragen, die noch nicht gefragt worden sind, das sind die von uns meritokratisch geehrt werden sollten, wo man sagt, ja, die sollten auch anführen, weil das sind die Leute, die im Prinzip dann Führung zeigen, nicht über die Antworten, sondern über die Fragen, die sie stellen, die dann durch das System, ob jetzt durch KI oder Menschen, beantwortet werden. Ich glaube, jeder Mitarbeitende muss sich zunehmend als Manager definieren, um sich als kompetent zu fühlen.
Am Ende der Punkt, von dem wir auch gekommen sind, war Kompetenz erleben. Und wenn ich mich kompetent erlebe, dann ist das für mich etwas, was mir das Gefühl der Selbstwirksamkeit gibt. Ne? Und ich fühle mich vielleicht dadurch auch ein bisschen motivierter, engagierter, bin mehr dabei in dem Sinne. Und die Kompetenzen, Neugierde, Management, vielleicht kritisches Denken, ist ja wahrscheinlich für viele dann schon auch erstmal so eine Kompetenzverschiebung in dem Sinne. Also ich mache nicht mehr A, aber ich muss irgendwie zukünftig vermutlich mehr B tun. Und im besten Fall erlebe ich mich in diesem Moment auch kompetent. Ne? Also ich ist es mehr von mir gefordert, aber ich erlebe mich in diesen Momenten auch kompetent. Weil es ja schön, wenn eigentlich alle wollen, dass ich kluge Fragen stelle, aber wenn es nicht kann, dann werde ich mich auch nicht kompetent darin erleben. Dann sitze ich da und irgendwie habe die gleichen Gedanken wie vor 10 Jahren und probiere keine Fragen zu stellen, weil Fragen stellt eigentlich jemand anderes. Ist das eine Frage aus deiner Sicht von Reskilling, von Upskilling? Liegt das bei Unternehmen, das zu fördern, genau auf diese Fähigkeiten zu achten? Weil ich habe so das Gefühl, alle beschäftigen sich jetzt damit, wie schreibt man guten Prompt. Ne? Aber wir haben ja noch kein einziges Mal heute über Prompting so gesprochen, sondern über eigentlich ja fast so fundamentale andere Fähigkeiten. Wie sollten dann Unternehmen auf dieses Thema Reskilling, Upskilling gucken, gerade wenn es so auch so um Kompetenzerleben geht als so ein Motivationsfaktor?
Also diese Verschiebung in Kompetenz zu, hey, eigentlich müssen wir mehr Fragen stellen und neugierig sein und eigentlich müssen wir mehr Manager werden. Das ist erstmal das Fundament, aber die Frage ist ja, wie kommen wir jetzt dahin? Und das ist in der Tat die Frage von Reskilling oder Upskilling. Das heißt, doch bitte nicht den Mitarbeitenden fragen, hey, wie kannst du effizienter werden in deiner Rolle? Weil das löst ja diese Bedrohung aus, diese Bedrohung, dass die KI besser ist, Antworten zu finden. Oder die Bedrohung, dass ich auf einmal keinen Stolz mehr empfinden kann, weil die KI diese bekloppten Antworten jetzt liefert. Das heißt, wenn wir da weitermachen, dann wird natürlich ein Mitarbeiter Reaktanz zeigen. Weil er sagt, das will ich alles gar nicht. Stattdessen muss es halt ein Shift geben und der muss begleitet sein und begleitet in zum Beispiel auch in einem Team zusammen und neue Formate einzuführen, zu sagen, hey, ich will gerade nicht die Antworten von euch, lass mal gucken, was können wir denn machen? Versucht mal mit den KIs zu arbeiten, neue Fragen zu stellen, was weiß ich jetzt, neue Produktlaunches oder was auch immer da bei jedem ansteht. Und dann feierst du miteinander, wie ist man denn auf richtig coole neue Fragen gekommen? Und dann lässt man natürlich auch die Antworten durchlaufen und denkt so, ey, cool, guck mal, was wir geschafft haben. Aber dann sind die Antworten sind im Prinzip nur noch ein nachgelagertes Produkt deiner eigentlichen Performance. Die Performance war, die Frage zu stellen oder dann deine KI-Agenten zu koordinieren.
Was ich da auch ganz interessant finde, so ableitend davon, von dem, was du teilst, ist ja wirklich auch nicht nur die Frage, was ist kompetent, sondern auch, woran machen wir Leistung fest beim Individuum. Weil wenn ich so irgendwie schaue, boah, mein letzter fester Job ist jetzt irgendwie auch 7, 8 Jahre her, also im großen Konzern. Aber die Dinge, wo da noch meine Leistung dran bewertet worden ist, da würde ich tatsächlich sagen, also die Hälfte davon würde ich heute durch eine KI abbilden. Ne? Also wenn es um Analysefähigkeit geht, ne? So zum Beispiel irgendwie kann ich bestimmte Ableitungen treffen von Daten, die ich bekomme und so. Das ist keine Fähigkeit in dem Sinne, wo ich mich jetzt heute stark auszeichnen würde. Ne? Aber ich finde, gute Fragen zu stellen, neugierig zu sein, kritisch zu denken, sind das Dinge, wo ich vor 5, 6 Jahren gedacht hätte, da fragt mich jemand nach oder daran wird meine persönliche Leistung oder mein persönlicher Beitrag irgendwo dran festgemacht, wahrscheinlich noch nicht so sehr. Und das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, so wie was fördern wir, aber was incentivieren wir tatsächlich auch, ne, bei unserem Gegenüber oder auch in den Teams, ist ja schon eine Sache, die auch sehr, sehr eng miteinander verbunden ist.
Ja, und jetzt also mal aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich bin Professor, ne? Mein Job, aber ich bin Forschungsprofessor sogar noch, mein Job ist, Artikel zu schreiben, ne? Im besten Fall auf der Basis von Daten. Und das ist natürlich die hohe Kunst gewesen, erstens deine Daten zu analysieren, zu interpretieren und dann auch die Theorie drumherum zu schreiben. Jetzt hast du auf einmal bei all den Sachen ist Python darunter. Das heißt, das ist eine sehr mächtige Programmiersprache, die halt auch Statistik gut kann. Das heißt, du kannst deine Daten rechtsrum, linksrum drehen. Du musst gar nicht mehr das richtig gut gelernt haben, weil also du musst nicht mehr den Programmcode selbst schreiben, um das auszuwerten, sondern die KIs können das für dich machen. Du kannst die KI auch fragen, das zu interpretieren. Und dann kannst du die KI sogar auch fragen, die Theorie dazu zu schreiben, wenn du so einen Rough Outline hast. Und so steht meine gesamte Zunft auch vor einem Riesenumbruch. Ich muss mich anders definieren. Ja. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, messen wir uns daran, wie viele dieser Artikel wir geschrieben haben? Oder sollen wir nicht zunehmend halt auch dahin gehen, ja, weil was sind denn das für Fragen, die hinter diesem Artikel stehen und wie smart sind die? Und klar, bei mir ist das schon in meiner Zunft zumindest schon ein bisschen etablierter, dass die Qualität der Forschungsfragestellungen einen riesen Einfluss hat. Aber dahin werden wir noch mehr gehen, weil die Antworten werden immer einfacher zu generieren sein.
Das passt sehr, sehr gut zu dem, was du auch gesagt hast vorhin. Habe ich noch so das Gefühl, das ist mein Werk. Ne? Also Werkstolz kommt da auch wieder sehr, sehr stark durch. Und wenn du es nicht mehr selber von vorne bis hinten schreibst, was sind aber so die Schritte, die du auch gehst, auch bei deinen Papern, damit du am Ende trotzdem das Gefühl hast, es ist irgendwie meins. Ne? Und ich habe meine Kompetenz, meine Blickwinkel, meinen Ansatz da reingebracht und empfinde trotzdem am Ende des Tages so eine Art Werkstolz. Ne? Also ich finde, die Parallele zu dem, was du vorhin beschrieben hast, ist da sehr, sehr, sehr groß.
Ja. Ja, und bei mir ist es die Fragestellung. Ne? Also du brauchst eine geile Fragestellung. Es gibt 1000 Fragen, aber es gibt nur wenige, die wirklich interessant sind. Und ich will nicht sagen, dass alle meine interessant sind. Ich bin da sicherlich auch verblendet, aber ist ja egal. Und dann diese Logik. Also so eine saubere, wirklich krispe Logik hinzukriegen in den Gedankengängen, in der Argumentation. Und dann im letzten Schritt weniger mich als Autor, also als Schreiberling zu sehen, sondern vielmehr als Copy-Editor. Also so jemand, der über den Text nochmal durchgeht und sagt, guter erster Entwurf, aber ich schärfe den jetzt nochmal. Und am Ende bin ich stolz auf die Sachen. Ich bin auch stolz, was ich dann schaffe mit so einer KI. Und das Produkt ist ja dann ein cooles Produkt. Ja, das ist ja dann praktisch wie so ein Ingenieur bei, weiß ich nicht, VW, Ferrari oder wo auch immer. Ja, du machst halt nur einen kleinen Teil. Meinetwegen machst du da den Abgasteil oder das Getriebe oder was auch immer. Aber am Ende steht da halt was, wo viele dran geholfen haben. Und am Ende ist das ein Produkt, auf das du auch stolz sein kannst, weil das cool fährt. Ja. Und so ist das beim Artikel. Da liest sich am Ende gut, ist hilfreich. Und jetzt nochmal zu dem, wo ich meinte, ja, vielleicht bin ich auch selbst verblendet. Jetzt werden natürlich viele Hörer sagen, ja, Nils, aber ernsthaft, wenn jetzt jeder anfangen würde, hier Fragen zu stellen, die meisten von uns sind vielleicht auch gar nicht so gut da drin, Fragen zu stellen. Brauchen wir das wirklich? Aber wir sagen ja, weil wer will denn jetzt selektieren, wer von uns die guten Fragen stellt? Ich glaube, die guten Fragen können überall lauern, in irgendwelchen Menschen. Das heißt, umso mehr wir es erlauben, unterschiedlichen Menschen ihren Fragen zu folgen, ihrer Neugier zu folgen, desto höher ist ja das Potenzial, dass wir diese Leapfrogs hinbekommen. Ja. Oder das Leapfrogging hinbekommen. Also, dass wir diese Sprünge hinbekommen, weil auf einmal irgendwo aus dem Nichts plötzlich eine Idee gekommen ist. Wenn wir das auch so einen elitären Business machen, wo wir sagen, nee, nur bestimmte Leute dürfen hier die Fragen stellen, ich glaube, dann behindern wir uns unnütz.
Finde ich auch nochmal einen super Punkt. Wir haben noch einen Punkt offen. Du hast es schon angeteasert. Wir haben Kontrolle, haben uns einmal angeguckt, also Autonomie, Kontrolle, Kompetenz sind wir jetzt sehr tief reingegangen, fand ich richtig gut. Und wir haben noch ein bisschen diese Richtung, was das gemeinschaftliche Zugehörigkeit auch so als Gefühl. Welchen Einfluss siehst du da gerade so durch die Veränderung der KI-Welt? Was kann man auch tun, um auch darüber so ein bisschen diese Selbstwirksamkeit zu stärken?
Eine meiner Sorgen ist, dass eine KI auf dyadischer Basis sehr empathisch wahrgenommen wird. Ja, das zeigen uns Studien immer wieder. Insbesondere wenn du nicht weißt, dass auf der anderen Seite eine Maschine ist, dann empfindest du die Interaktion mit einer KI als empathischer als mit anderen Menschen. Im Durchschnitt. Will nicht heißen, dass es nicht Menschen gibt, die deutlich empathischer sind und so weiter. Aber im Durchschnitt ist das so. Finde ich, sollte jetzt auch nicht verwundern, weil es ist ja nicht so, dass menschliche Interaktion immer so von Empathie geprägt ist. Und trotzdem flüchten wir uns darauf immer, dass, ja, die Maschinen, die können nicht Empathie. Ja, vielleicht können die das nicht, aber zumindest können sie so fingieren, dass es bei dir als empathisch ankommt. Das heißt, wir fühlen uns ganz gut aufgehoben bei den Maschinen. Und was damit einhergeht, ist nicht nur die Verbundenheit, das hat natürlich was Schönes. Du hast jemanden, der dir zuhört, den du als empathisch empfindest, und deswegen funktionieren auch Maschinen zum Teil als Therapeuten schon ziemlich gut. Du baust Freundschaften auf, du fühlst dich gehalten. Aber das nimmt natürlich auch so Züge an, wo du dich darin flüchten könntest. Weil die Maschine dir immer sagt, tolle Idee, Benjamin. Lass das weiter explorieren. Das ist halt nicht so wie ich, der dir dann sagt, ey Benjamin, was ist das denn wieder für ein Stunsinn, den du da erzählst?
Das hast du da verbrockt. Ja.
Geh mal zurück ans Reißbrett und nochmal neu. Nee, die sagen ja immer, tolle Idee. Und das ist natürlich auch das, was so gut bei uns ankommt. Aber damit erlebst du auch eine Validierung in allen möglichen Bereichen und sehr wenig Zurückweisung und Invalidierung oder Korrektur. Das macht erstmal viel Spaß für das Individuum, man fühlt sich gehalten, aber du musst ja irgendwann wieder auf andere Menschen losgelassen werden. So, und jetzt nehmen wir mal an, du hast da mit deinen KIs interagiert, die sind alle so freundlich zu dir, und dann musst du dich auf einmal wieder mit mir abgeben.
Kein Bock. Zu viel Reibung.
Genau, auf einmal ist da dieser Nils, der dir nur so halb zuhört. Das ist auf einmal der Nils, der eine andere Meinung hat. Der Nils, der dir sagt, das, was du denkst, ist auch nicht logisch und so weiter und so weiter. Du hast überhaupt keinen Bock, dich mehr mit mir abzugeben. Ich denke so anders und ich verstehe dein Genie nicht. Die KIs verstehen dein Genie. Das heißt, mit diesen KIs nimmt halt die Gefahr zu, dass wir weniger Toleranz für Vielfalt haben. Und Diversität oder andere Gedankengänge. Das finde ich sehr schwierig, weil wir auch wissen, dass gerade über die Integration von Vielfalt und Diversität erst neue Gedanken entstehen können. Und wir wissen auch aus unserer Forschung, dass es gewisse Maße an Konflikt, an Aufgabenkonflikt braucht, um zum Beispiel bessere Ergebnisse zu produzieren. Und dann gibt es noch einen anderen Teil, der mir Sorge macht, und zwar ist unsere menschliche Koordination beruht auf Kommunikation. Das ist unsere große Leistung als Menschheit, warum wir als intelligente Spezies uns so durchgesetzt haben, diesen Kommunikations-Kooperationslink. Wir haben eine Sprache entwickelt, um miteinander auch komplexe Sachverhalte zu kommunizieren, die es uns erlaubt, zu kooperieren, wie es andere Tierarten nicht können. Wenn jetzt aber von dir E-Mails ankommen und ich nicht mehr weiß, ob die von dir sind oder von deiner bekloppten KI, weil du mal wieder Gassi gehen wolltest mit deinem Hund und einfach auf Autopilot geschaltet hast, dass die einfach alle E-Mails an Nils werden einfach durch eine automatische KI beantwortet, dann verliere ich ja irgendwann mein Vertrauen in unsere Kommunikation. Und das wird schnell auch reziprok, dass ich dann sage, auf den muss ich auch nicht mehr sinnvoll antworten. Hier, KI, fass das mal zusammen, das würde ich sagen, hau das mal dem wieder zurück. Und auf einmal haben wir so eine sinnentleerte Kommunikation. Und das erlebe ich auch schon heute. Das meinte ich das vorhin mit diesem Workslop. Das heißt, ich darf nicht nur auf Effizienz gucken, sondern muss halt Gemeinschaft zusammenführen und unter Umständen auch menschliche Kollektive immer wieder in Reibung zueinander bringen und auch die anleiten, diese Reibung bitte auch mit in ihre KI-Systeme zu nehmen. Also zu sagen, hier Benjamin, wenn du das machst, bitte hab immer auch einen Contrarian, also ein Neinsager, einen Widersacher dabei, damit du dich nicht zu sehr daran gewöhnst, dass alles, was du machst, gut ist. Und dann immer wieder uns in Gemeinschaften zusammenzuführen, wo wir zum Beispiel auch uns über System Logiken, also ich bleibe mal in diesem Beispiel, wo wir uns über die Systemlogiken streiten und sagen, warum und wieso. Und dann können wir immer wieder nochmal zurückgehen, uns mit unseren KIs beraten und kommen wieder zusammen. Aber so, dass wir nie diese Begegnung außer Acht lassen, weil irgendwann müssen die Systeme ja aufeinandergelegt werden und in einer Unternehmung müssen die alle zusammen funktionieren und darüber müssen wir, oder damit wir da hinkommen, müssen wir Konflikt aushalten können und das immer weiter trainieren. Und wir wissen, wenn du es nicht trainierst, dann verlierst du es. Im Englischen, you don't use it, you lose it. Also so eine Atrophie, wie bei Muskeln, die dann atrophieren. Das ist wichtig. Und im Bereich der Kommunikation ist es ebenso wichtig, dann zu sagen, als Unternehmen, ich verstehe das total, dass ihr eure Kommunikation unterstützen lassen wollt, aber eigentlich muss es immer klar sein, dass das deine Kommunikation ist. Du stehst dafür gerade. Die KI-Systeme, die wir im Moment haben, sind auch nur gut darin, dyadisch uns zu koordinieren. Also dyadisch fühlst du dich wohl, also du und das KI-System. Die sind im Moment auch noch nicht darin gut, uns als Gemeinschaften zusammenzuführen. Und da kommen wir zum letzten Punkt innerhalb dieses Verbundenheitspunkts von Selbstwirksamkeitstheorie. Es muss auch Aufgabe von Unternehmungen sein, Gemeinschaften wiederherzustellen. Zu sagen, und ich glaube, das passt total auf dieses Return to Office, ne, wieder ins Büro zu kommen. Das macht auch nur Sinn, wenn es wieder neue Formen der Gemeinschaften gibt, die als sinnstiftend erlebt werden. Nicht, wo wir alleine in unserem stillen Kämmerlein mit der KI das deutlich schneller machen können. Das heißt, Unternehmen müssen sich überlegen, wofür wollen wir eigentlich diese Meetings benutzen, die wir haben. Wenn es zum Beispiel reine Informationsmeetings sind, total blödsinnig, kann man über Zoom oder Skype, wie manche Unternehmen machen, oder eine E-Mail. Was sind also Formate, in denen es sich noch lohnt, sich miteinander auszutauschen? Und ich glaube, das sind Formate erstens, wo wir wirklich wieder Fürsorge erleben, ne? Also gemeinsam essen gehen, Party feiern, zusammen grillen und so weiter. Das sollte eine Unternehmung auch ernst nehmen als Teil des Businesses, um ihre Gesellschaft oder ihre Belegschaft zusammenzuhalten. Und dann gibt es konkrete Arbeitsformate, nämlich so bestimmte Formen des Brainstormings, wie wir mit besseren Fragen kommen, der Systemarchitekturgestaltung, vielleicht auch sowas wie Fuck-Up-Nights, wo wir zelebrieren, was bei uns nicht gut gelaufen ist. Und es gibt im Übrigen auch kein empirisches, wissenschaftliches Argument dafür, dass man wieder zu dem zuvor zurückkehren sollte. Weil was wir sehen, dieses ganze Return to Office, das bringt keine Performance-Gewinne. Die Leute werden nicht produktiver dadurch. Es schafft nur mehr Unzufriedenheit. Alles, was ihr jetzt gerade macht, liebe Unternehmen, von wegen alle wieder zurück zur Arbeit, das bringt mit euren Management-Argumenten gar nichts. Da solltet ihr die Leute lieber da lassen. Macht doch lieber was anderes. Gerade jetzt, wo die KI kommt, guckt einfach mal, was heißt es denn, eine Gemeinschaft zu bilden? Gemeinschaft zu bilden heißt nicht, die Leute in ihre Büros einzusperren und Antworten produzieren zu lassen, die sie zu Hause mit der KI schneller produzieren können.
Total, finde ich auch nochmal einen extrem guten Punkt und Hinweis, weil was bedeutet am Ende auch Zugehörigkeit, ne? Und irgendwie auch dieses Wir-Gefühl. Und da bin ich auch ganz bei dir, wenn alle so ein bisschen wie im Hühnerstall nebeneinander sitzen und ihre Teams-Calls machen, weil das hat sich natürlich schon durch Corona verändert, ne? Also viel mehr digitale, verteilte Arbeit, wahrscheinlich viel weniger Meetings vor Ort. Und wenn das auch noch jeder dann im Büro macht, sein Teams-Meeting, dann hat das alles halt überhaupt gar keinen Sinn. Und da sind wir wieder bei dieser Frage von, hat es Sinn, kann ich auch meine eigenen Arbeitsweisen so ein bisschen mit kontrollieren, ne? Und irgendwo auch so ein bisschen mitentscheiden und mitgestalten, was für mich sinnvolle Arbeit ist, auch in der Art und Weise. Und wenn ich da so das Gefühl habe, dass das mir auch entrissen wird, dann ist das ja fast so, finde ich, schon wieder eine weitere Stufe von Selbstwirksamkeit, die da irgendwo flöten geht, ne? Wenn ich da in Arbeitsweisen gezogen werde, die sich, ja, wie gesagt, wenig sinnvoll und eher nachteilig vielleicht sogar im Zweifel noch anfühlen.
Vielleicht da eingehakt, das hängt natürlich auch mit dem Personal zusammen, was Führungsfunktion gerade bekleidet. Die sind nämlich auch relativ klassisch noch ausgewählt. Und viele von denen, also ich mag die total gerne, ne? Also wenn ich jetzt mal so Manager pauschalisiere, ich habe ja die in meinen Seminaren drin, das sind überhaupt nicht schlechte Leute, das sind keine Arschlöcher, die das Leben für andere zur Hölle machen wollen. Die wollen auch einfach nur einen guten Job machen. Aber viele von denen bringen entweder die Skills nicht mit, wo sie das nicht gelernt haben, als Jurist oder Ingenieur oder BWLer, irgendwie, wie mache ich denn jetzt Konfliktmanagement, wie zeige ich Empathie, wie strukturiere ich denn wirklich eine Vision? Aber das kann man ja wenigstens noch trainieren. Manche, und das will ich auch gar nicht kritisieren, lieben Menschen nicht. Ich glaube, als Führungskraft der Zukunft ist es noch wichtiger, Menschen zu mögen. Also wirklich Menschen zu mögen, weil wenn du Menschen eigentlich nicht magst und das eigentlich alles für dich so ein bisschen nervig ist und die sind eigentlich nur Sand im Getriebe, ja, kann ich verstehen, aber dann werde nicht eine Führungskraft für Menschen, weil die Menschen der Zukunft mit einer KI brauchen halt Führungskräfte, die sie mögen. Es wird andere Führungskräfte geben, die die KIs managen. Ja, dann kannst du deine Maschinen managen und die sind auch, die in einer anderen Form sind die sicherlich auch Sand im Getriebe, aber vielleicht für Einzelne dann darstellbarer. Aber die Leute, die Menschenführung machen, sollten Menschen mögen. Das heißt, klar können wir jetzt anfangen und sagen, was müssten die alles machen? Aber das merkt man ja auch so ein bisschen bei bestimmten Führungskräften, wenn die dann auf einer Grillparty rumstehen müssen, dass sie einfach überhaupt keinen Bock haben und auch überhaupt kein Interesse an der nächsten Geschichte von Heiner haben, wie Heiner von seinem Golfplatz oder Basketballspiel oder sonst was erzählt. Und das ist schwer, dann natürlich solche Leute zu haben, die aber für Gemeinschaft sorgen sollen und dafür sorgen sollen, dass die Leute das Gefühl haben, hey, wir sind hier zusammen und ich kümmere mich um dich, ich bin empathisch, wir machen das hier, wir feiern uns gegenseitig und so weiter. Wenn ich eigentlich in deren Augen auch nur irgendwie eine Maschine im Getriebe bin. Und das ist, glaube ich, der große Paradigmenshift. Jeder von uns, oder wir stellen im Moment fest, dass wir die schlechteren Maschinen sind. Ja, Menschen sind die schlechteren Maschinen. Das heißt, für jegliche Arbeit, wo wir eigentlich nur als Maschine im Getriebe gesehen wurden, ist es klar, dass die Maschinen das irgendwann besser machen können. Das heißt, wir sollten uns darauf fokussieren, wo wir nicht Aufgaben übernehmen, die einer Maschine im Getriebe gleichen. Und wir brauchen dafür Führungskräfte, die uns auch nicht einfach nur als Maschine sehen.
Nils, ich finde, viel besseres Schlusswort können wir hier eigentlich für uns heute gar nicht finden, weil es auch die drei Punkte gerade im Kontext von Selbstwirksamkeit nochmal so gut einrahmt. Wir können ja auch über KI und Veränderungen super technisch nachdenken, aber wenn wir den Menschen nicht betrachten, wenn wir die psychologischen Grundbedürfnisse, was es ja am Ende sind, über die wir heute auch gesprochen haben, wenn wir die nicht bedenken, dann können wir, glaube ich, auch nur sehr begrenzt eine gute zukünftige Arbeitswelt schaffen, gemeinsam mit der KI, ne? Und ich glaube, dass das die Folge heute ziemlich gut gezeigt hat. Hoffentlich auch nochmal ein kleiner Anstoß, sich nicht nur mit der KI, sondern auch mit den Menschen zu beschäftigen, die man dann so trifft virtuellerweise oder vielleicht tatsächlich bei der Grillparty oder im Office. Nils, an dich, hier auch durchs virtuelle Tool, hoffentlich bald vielleicht dann aber auch mal physisch. Vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen in diese Welt. Ich hoffe, wir können alle optimistisch bleiben und ich nehme ja auch ein bisschen was von deinem Optimismus auf jeden Fall mit. Bin sehr, sehr gespannt, welche Fragen du dir noch in Zukunft stellen wirst und dein Lesenden in deiner Arbeit und mach weiter so, bleib da dran und alles Gute, bis ganz bald.
Ich danke dir, Benjamin. Super Gespräch, hat mich sehr gefreut. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Das war Leading Well, heute mit Nils van Quaake-Beke. Ja, wir haben in den letzten Wochen und Monaten hier bei Leading Well ziemlich häufig über künstliche Intelligenz gesprochen und was auch die technologischen Entwicklungen für Führung in Zukunft bedeuten werden. Ich finde, dabei kam immer wieder auch durch, dass es nicht nur um die technologische Veränderung geht, sondern natürlich auch, was wir als Menschen damit machen, wie wir die Zukunft gestalten wollen und natürlich auch, wie sehr wir darauf achten, was wir als Mensch auch brauchen und natürlich einbringen können in diese Veränderung. Zwei Gedanken finde ich dafür ganz besonders spannend aus dem Gespräch mit Nils. Das eine ist die Facette der Kompetenz. Die Art und Weise, wie wir uns als kompetent empfinden und welche Kompetenzen es auch in Zukunft brauchen wird, wird sich immer wieder verändern. Fragen zu stellen, neugierig zu sein, auch kritisch mal zu hinterfragen, werden mit Sicherheit ganz, ganz wichtige Kompetenzen auch der Zukunft sein, die wir auch heute schon stärken sollten. Gleichzeitig gibt es auch Qualitäten in unserer Zusammenarbeit, insbesondere das Gefühl von Verbundenheit, von Zugehörigkeit in einer zunehmend digitalen Welt, die mit Sicherheit immer mehr auch an Stellenwert bekommen werden. Und auch hier sollten wir uns natürlich jetzt schon Gedanken machen, wie wir genau diese Qualitäten fortlaufend stärken können. Meine Einladung in dieser Woche an dich betrifft genau diesen Punkt. Überlege doch mal, was du in deiner Führungsarbeit dafür tun kannst, um echte Verbindung, auch dieses Gefühl der Zugehörigkeit in deinem Team zu stärken. Egal, ob das Facetten sind, vielleicht in eurer digitalen Zusammenarbeit, vielleicht auch wieder zunehmend in physischen Treffen, die ihr ab und zu im Team habt. Was brauchst du, um Räume zu schaffen, in denen dein Team auch Lust hat, zusammenzukommen? Egal, ob im digitalen Raum oder vielleicht auch zunehmend wieder im physischen Raum, in dem sich Menschen sicher fühlen, in deinem Team auch offen, authentisch in den Austausch zu gehen und gemeinsam an großen Zielen zu arbeiten. Aus meiner Sicht ist das wirklich eine der größten Aufgaben, auch die wir in Zukunft haben werden, insbesondere in einer Führungsrolle. Deswegen auch heute da schon in kleinen Schritten dran zu arbeiten, sehe ich als eine ganz, ganz entscheidende Aufgabe. Vielleicht beschäftigst du dich in deiner Führungsrolle gerade ein bisschen vermehrt mit der Frage, wie sich künstliche Intelligenz auf eure Zusammenarbeit, auch auf deine Führungsarbeit auswirken wird. Ich kann dir hierfür direkt auch eine nächste Folge empfehlen, und zwar die Folge 161. Dort habe ich mit Professor Fabiola Gerport ebenfalls über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Führung gesprochen. Wir haben insbesondere darüber gesprochen, welche drei Hauptfähigkeiten und auch Tätigkeitsbereiche sie für Führung in Zukunft sehen wird, wo wir einfach nochmal viel, viel mehr Augenmerk drauf legen sollten. Wenn dich das Thema interessiert, dann spring doch direkt mal in die Folge 161 rein. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit reingehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch super gerne in deinem Netzwerk oder lass uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Impulse noch sichtbarer werden. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, eines Vortrages oder einer Podcast-Kooperation, dann nimm wirklich sehr, sehr gerne Kontakt zu uns auf. Alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, findest du wie immer in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.